Die Presse.
Ja, es ist schon wieder soweit. Gerade ist noch über gestrichene Förderungen diskutiert worden. Die Regierung hat Pläne nach Brüssel geschickt. Ökonomen haben vorsichtig positive Prognosen abgegeben. Jetzt fängt das ganze Spiel von vorne an. Budgetverhandlungen stehen an. Und der enorme Spardruck der letzten beiden Jahre, der gilt auch für das jetzt anstehende Doppelbudget 2027-28. Sie hören, was wichtig ist, den täglichen Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Christine Meierhofer und ich bin eine der Hosts dieses Podcasts. In dieser Folge habe ich mit Klaus Knittelfelder, meinem Kollegen aus dem Innenpolitikressort der Presse, darüber gesprochen, wo in Zukunft gespart werden könnte. Warum dieses Budget politisch noch komplizierter als das vergangene wird und warum Finanzminister Markus Matterbauer eigentlich trotz des anhaltenden Sparzwangs so beliebt ist. Hallo Klaus.
Hallo.
Klaus, dieser Tage starten die Budgetverhandlungen und zwar, wie wir das aus der Vergangenheit schon kennen, wieder für ein Doppelbudget, also für die Jahre 2027 und 2028. Bis Juni, heuer, soll das stehen. Gib uns einmal eine Vorschau. Wie schaut es denn jetzt zu Beginn dieser Verhandlungen rund um unseren österreichischen Staatshaushalt aus?
Naja, da müssen wir jetzt eigentlich schon damit anfangen, dass man das seriös momentan nicht wirklich beurteilen kann und zwar nicht aufgrund irgendwelcher österreichischen Verwerfungen, sondern einfach aufgrund des Nahostkrieges im Iran, der einfach massive Auswirkungen haben kann auf, ich sage jetzt einmal, Inflation im weitesten und auch auf ganz viele andere Wertschöpfungsketten, die dann natürlich uns in eine Krise stürzen würden wieder, mit der man eigentlich nicht unbedingt gerechnet hätte vor diesem Konflikt. Das kann realistischerweise jetzt niemand genau beurteilen, wie sich das auswirken wird, weil schlichtweg niemand weiß, wie lange dieser Krieg noch dauern wird und wie sehr quasi der noch eskaliert. Es hat diese Woche, und das ist schon bemerkenswert präzis, finde ich, die Nationalbank vorgerechnet, dass man selbst im besseren Fall international betrachtet, damit rechnen muss, dass das Wirtschaftswachstum wesentlich geringer ausfallen wird, als wir uns das eigentlich gedacht hätten, nämlich ungefähr auf ein halbes Prozent untersagt. Klingt jetzt nicht so viel, ist allerdings in den Auswirkungen für die Budgeterstellung einer Koalition erheblich, weil ein halber Prozentpunkt weniger Wachstum bedeutet einfach wesentlich weniger Steuereinnahmen, bedeutet mehr Ausgaben für andere Bereiche wie in der Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Also das wirkt sich massiv aus. Insofern schaut nicht so gut aus und schaut vor allem schlechter aus, als wir das vor einem Monat noch gedacht hätten.
Also zusätzliche Schwierigkeiten sozusagen für ein sowieso schon nicht ganz so leichtes Unterfangen. Blicken wir nochmal quasi zurück in die letzten Sparperioden. Da gab es ziemlich massive Vorgaben, also Einsparungen in Milliardenhöhe, die Reduktion des Defizits. Welchen Job hat die Regierung denn da gemacht? Wie steht man da?
Ich glaube, es wäre ein bisschen zu viel, also man muss jetzt nicht alles schlecht reden, aber ich glaube, es wäre ein bisschen zu viel, davon einem sehr guten Job zu reden. Es wurden Pflichtaufgaben erfüllt. Wir sind in einem EU-Defizitverfahren. Das gibt einen relativ klaren Pfad vor, wie viel einzusparen ist. Das war jetzt im ersten Budget dieser Regierung sehr viel. Da hat man sehr viel gestrichen. Jetzt ist ja das Ausmaß des Sparpakets, das da geschnürt werden muss, wesentlich kleiner, nämlich die Rede ist da von 2 Milliarden Euro auf 2 Jahre aufgeteilt, ist im Grunde genommen wesentlich weniger als das erste große Sparpaket dieser Regierung. Aber ich glaube, es ist politisch komplizierter. Wenn man die zwei vergleichen, sieht man recht rasch, dass es in diesem ersten Sparpaket, da gab es, ich weiß nicht, in dieser Wirtschaftsneudeutschsprache heißt es immer Quick Wins, aber da gab es so Dinge, die du relativ leicht wegräumen kannst, wie zum Beispiel 2 Milliarden Euro mit der Abschaffung des Klimabonus und solche Dinge. Und quasi auch mit der Erzählung der Krisensituation hat man sich getraut, einzugreifen in Pensionsanpassungen, Gehaltserhöhungen und Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst, bis hin zu eigentlich Pensionskürzungen zugunsten der Krankenversicherungsbeiträge. Also das ist alles in allem wirklich teilweise sehr hart gewesen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich das nochmal so in dem Ausmaß traut, da reinzufahren politisch. Man wird also irgendwelche Alternativen suchen müssen. Und um diese 2 Milliarden Euro in diesem Budget aufzuteilen und oder aufzuspüren, und weil du nach dem Job gefragt hast, was bisher noch ausgeblieben ist, ist auch ein, sage jetzt einmal, größeres Kürzen bei Förderungen und bei Staatsausgaben, weil das muss man bei dieser ganzen Sache immer mit bedenken. Es purzeln jedes Jahr die Einnahmenrekorde des Staates. Also da, wir zahlen echt, also sagen wir so, die Steuern sprudeln und die Einnahmensituation ist sehr gut. Und bei den Ausgaben, muss man sagen, wurde nicht in dem Ausmaß eisern gespart, wie uns die Regierung das immer wieder mal weismachen möchte, weil sonst gäbe es einfach keine Klappradförderung mehr, sonst gäbe es nicht die große Heißkesseltauschförderung, sonst hätte man die Bildungskarenz einfach ersatzlos gestrichen und so weiter. Also da wäre möglicherweise schon noch Spielraum.
Jetzt ist es ja trotz allem so, kennt jeder aus der eigenen Haushaltsführung, je mehr man schon weggespart hat, umso schwieriger wird es noch Möglichkeiten zu finden. Ja. Also wie wird man denn jetzt im Konkreten auf das veranschlagte Sparziel kommen?
Das ist auch Verhandlungstaktik der jeweiligen Koalitionspartner geschuldet, dass die das jetzt einfach noch nicht sagen wollen. So richtig in die Sparpaketverhandlungen wollen sie einsteigen, habe ich heute von einem Verhandler gehört, nach Ostern. Da soll es dann konkret um diese Sparpaketmilliarden gehen, im Teil der schon laufenden Budgetverhandlungen. Was aber nicht bedeutet, dass wir nicht wissen, wo die sparen wollen. Das ist ja an sich relativ bekannt. Man braucht sich bei der SPÖ nur anschauen, was hat die in den letzten Jahren dazu gesagt, dass die Körperschaftssteuer für Unternehmen gesenkt wurde. Die findet das nicht gut, die hätte es gern wieder oben. Da kannst du, glaube ich, laut Fiskalrat in Milliardenhöhe einsparen. Wir wissen auch von der SPÖ, dass sie die Abschaffung der kalten Progression in dieser Form nicht gut fand. Da liegt sehr viel Geld. Da möchte die SPÖ, sieht da sicher Sparpotenzial, sage ich mal so. Was allerdings politisch beides schwierig ist, weil die ÖVP auf gar keinen Fall, jetzt hat man das eh teilweise wieder eingeführt, die kalte Progression. Das ganz zu streichen ist politisch schwierig, weil es im Endeffekt die große Errungenschaft der letzten Legislaturperiode der ÖVP ist. Die Neos wollen das auch nicht, die waren immer für diese Abschaffung. Dann gibt's Dinge, die dann dazukommen, die im Grunde genommen sowas wie Offensivmaßnahmen sind, wie eine Lohnnebenkostensenkung, die ÖVP und Neos wollen und wo die SPÖ jetzt nicht zwingend was dagegen hat, aber das halt irgendwie gegenfinanzieren möchte mit zum Beispiel neuen Einnahmen durch zum Beispiel eine Erbschaftssteuer und Vermögenssteuern, was allerdings wieder die ÖVP diese Woche kategorisch abgelehnt hat. Also das ist alles relativ kompliziert und wird im Endeffekt noch dazu führen, dass das diskutiert wird, was man in den letzten Tagen schon vorgelegt bekommen haben von OECD und Fiskalrat und so weiter, nämlich auch bestehende, funktionierende Dinge zu kürzen wie Familienbonus oder auch andere Familienleistungen.
Der österreichische Fiskalrat schlägt da etwa die Abschaffung des Familienbonus, die Streichung von Steuerbegünstigungen mancher Bezüge, die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen und Kürzungen bei den Pensionen vor. Auch die OECD legt nahe, Familienleistungen mehr auf einkommensschwache Haushalte auszurichten. Außerdem Einsparungen im öffentlichen Dienst, bei Pflege und Pensionen und fossilen Förderungen. Das Zusammenspiel von Einnahmenseite und Ausgabenseite, das hast du schon kurz angesprochen. Da hat man sich beim letzten Budget auf einen Verhältnis, glaube ich, von 2:1 geeinigt. Ist das jetzt auch schon wieder gesetzt oder ist, wie man da bei diesem Verhältnis vorgeht, auch Teil politischer Verhandlungen?
Ich glaube, das ist ein sehr wesentlicher Teil der politischen Verhandlungen, wie du das überhaupt quasi hereinkriegen möchtest, weil es könnte natürlich ein Staat hergehen und sagen, ja, es ist uns wurscht, dass wir schon knapp 50% Abgabenquote haben, das fahren wir und im internationalen Vergleich sehr hoch und es ist uns wurscht, dass eigentlich Lohnarbeit schon sehr stark belastet ist und dass das alles kein Erwerbsanreiz ist, könnte man sagen, ist uns wurscht, wir machen einfach noch höhere Steuern. ist nur politisch schwierig zu argumentieren, denke ich. Beziehungsweise ist auch sehr wenig Zeit, das jetzt in einer größeren Steuerreform umzuschichten. Es ist jetzt dann bald April, am 10. Juni möchte der Finanzminister seine Budgetrede halten. Und ob man da jetzt die große Steuerstrukturreform, die im Endeffekt was Spielraum ermöglichen würde, irgendwo punktuell auch Steuern zu erhöhen, ist nicht sehr wahrscheinlich, muss man sagen. Also man wird das irgendwie anders zusammenkratzen, würde ich mal meinen.
Klingt nach irgendwie, wie wir das schon kennen, einer österreichischen Lösung.
Ja, die aber in dem Fall, finde ich, das wird sehr wenig berücksichtigt. Das hat mich eigentlich auch wirklich überrascht bei der Vorziehung dieser Budgetrede, die ja üblicherweise nicht im Juni stattfindet, sondern im Herbst. Das ist eigentlich der letzte große budgetpolitische Wurf dieser ganzen Legislaturperiode. Klingt wahnsinnig seltsam, wenn ich das jetzt sage, nach einem Jahr Bundesregierung. Aber die machen jetzt ja wieder ein Doppelbudget für die Jahre bis 2029. Das ist aber das Wahljahr. Also sie machen jetzt 27, 28, dann kommt Wahljahr 29. Da wirst du jetzt keine großen Reformen mehr reinbudgetieren. Also alles, was da jetzt eigentlich nicht an großen Strukturreformen von Bundesseite drin ist, wird möglicherweise nicht mehr kommen. Beziehungsweise kommt dann langfristig dazu, was sie im Herbst machen wollen, diese Bund-Länder-Föderalismus-Reformdebatten, die dir aber finanziell wahrscheinlich jetzt kurzfristig gar nichts bringen.
Da hake ich gleich ein. Also wenn die großen Strukturreformen quasi jetzt kommen müssen, bedeutet das, dass eben diese großen politischen Eisen, eins hast du schon angesprochen, Föderalismusreform, ein zweites wäre das Pensionssystem, ja, dass da jetzt auch was kommt? Weil das sind ja auch Dinge, die kurzfristige Einsparungen eher nicht möglich machen.
Genau. Also da ist jetzt eigentlich dieses Sparpaket wahrscheinlich der falsche Hebel dafür, um über die Grundsatzfrage eines höheren gesetzlichen Pensionsantrittsalters zu sprechen. Das wirkt irgendwann das kannst du ja nicht morgen beschließen, für übermorgen. Da hast du sehr lange, jahrelange Vorlaufzeit. Also bis sich das quasi erst mal in einem Budget abbildet, vergehen mindestens 10 Jahre, sagen Experten. Genauso, also ähnlich verhält sich es mit so strukturellen Änderungen im föderalistischen Dickicht des Gesundheitssystems zum Beispiel, die sicher sinnvoll sind. Und die sicher Effizienzen heben, aber nicht für das Sparpaket der Jahre 2027 und 2028. Und vielleicht ja auch nur gewisse Mehrkosten irgendwie eindämmen. Also da muss man jetzt noch nicht der Illusion hingeben, dass man da großartig spart, sondern vielleicht schafft man es einfach in einem finanziell aus dem Ruder gelaufenen Gesundheitssystem ein bisschen den Deckel drauf zu halten mit diesen Reformen. Also das wird jetzt das Budget von dieser Regierung nicht sanieren.
Also das werden wir noch sehen, was sich da tut. Jetzt könnte man eigentlich annehmen, mit einem Sparkurs, mit Kürzungen, da macht man sich bei Wählerinnen und Wählern nicht gerade beliebt. Jetzt ist es aber so, dass die Person, die mit Namen und Gesicht das alles unterfertigt, nämlich der Finanzminister Markus Matterbauer, erstaunlich beliebt ist bei der Bevölkerung. Wie erklärst du dir das?
Es ist nicht das erste Mal, dass diese paradoxe Situation in Österreich eintritt. Es sind irgendwie strenge, also jetzt was die Durchsetzung von Sparvorgaben betrifft, strenge Finanzminister immer wieder mal sehr beliebt. Also vielleicht ist das ein Anlass, darüber nachzudenken, dass man Leute nur überzeugen kann, indem man sie mit irgendwelchen Wahlzuckern überhäuft. Aber ja, das ist erstaunlich, dass der Mann, der eigentlich als Person auch dann, wie du das gesagt hast, steht dafür, dass Pensionen gekürzt werden, noch dazu als Sozialdemokrat, so wenig darunter leidet. Jetzt ist vielleicht sein Vorteil, aber das ist jetzt nur Mutmaßung in der Bevölkerung, dass die quasi flapsig formuliert, die watschen für alles, was in der Regierung passiert, gegen das, was die SPÖ eigentlich möchte, der Parteivorsitzende zu nehmen scheint, auch medial. Ist sicher nicht schlecht für ihn und sicher kommt auch dazu, dass in einer strukturellen Vertrauenskrise der etablierten Politik jemand, der von jetzt nicht außerhalb des politischen Spektrums kommt, machen wir uns nichts vor, der war AK-Chef, Ökonom, das ist quasi ein politischer Beruf, aber er kommt jetzt nicht direkt aus der Politik, hat so ein bisschen den Nimbus des Quereinsteigers, das hilft in so einer Situation sicher auch. Und er kann halt als Wirtschaftsprofessor Zusammenhänge erklären und in seiner ruhigen Art das auch einigermaßen schonend, offenbar den schonend, / sedierend den Leuten irgendwie erklären. Und was noch dazu kommt, man hätte das ja nicht so erwartet, als der Markus Matterbauer in die Regierung gekommen ist. Den hat man eher gekannt als, ich sage jetzt einmal, vordersten Vertreter von Ideen, die mit dem, was NEOS und ÖVP irgendwie wollen, wirklich sehr wenig zu tun haben. Also der war in sehr harten Kämpfen mit wirtschaftsliberalen Playern dieses Landes öffentlich. Und dann kommt er in die Regierung und ist plötzlich eigentlich relativ pragmatisch und sagt, ja okay, gut, er hielt das und das für wichtig, aber gut, Spitzenreiter gibt halt keine Erbschaftssteuern bis 2029. Und von diesem Pragmatismus scheinen einige Menschen positiv überrascht zu sein, was seine Beliebtheitswerte wohl auch erklärt.
Also zeigt vielleicht sowas wie eine staatsmännische Qualität. Die Beliebtheit von Matterbauer, die gibt es nicht nur in der breiten Öffentlichkeit, sondern die gilt auch in der eigenen Partei. Beim jüngsten Parteitag, da hat Matterbauer bei der Wahl des Parteivorstands mehr als 99% Zuspruch bekommen. Steht Matterbauer dann noch eine größere politische Zukunft bevor?
Na, er sagt nein, das muss er auch, weil was wäre die Alternative? Der kann nicht jetzt sagen, ja sicher, ist eigentlich recht spannend, SPÖ-Chef zu werden. Also auch wenn er sich das denkt und auch wenn er sehr viel unternimmt, um diese Diskussionen irgendwie im Keim zu ersticken. Wir erinnern uns an die Aussagen, dass er seiner Frau versprochen hat, dass er eh in Pension gehen möchte und so weiter. Also er möchte diese Diskussion jetzt nicht haben. Ausschließen würde ich es nicht, weil wir alle kennen die SPÖ und die innere Zerrissenheit, die diese Partei ja immer noch hat. Und insofern bist du als offenbar in der Parteibasis auch beliebter Mensch, der jetzt nicht wirklich einem der Lager zuzuordnen ist, die da seit Jahren in Gegnerschaft zueinander agieren. Irgendwann einmal ein logischer Parteichefkandidat, wenn die Partei einen brauchen wird.
Bis dahin gibt es aber noch einiges an Budgetverhandlungen. Klaus, vielen Dank.
Danke dir.
Und Berichterstattung zum Nachlesen gibt's wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.